Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Christina.
Hallo Katrin.
Bei uns ist heute Kai Gondlach zu Besuch. Er ist Gründer des Leipziger Zukunftsinstituts Profore und war einer der ersten tatsächlich, der den wissenschaftlichen Masterabschluss im Bereich Zukunftsforschung in Deutschland absolviert hat. Seine Ausführungen basieren grundsätzlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und er lockt Menschen aus ihren Komfortzonen. Kai geht es grundsätzlich darum, Zukunftsangst zu minimieren, Denkräume zu öffnen, Gestaltungslust zu aktivieren und überhaupt gestaltbare Zukünfte zu präsentieren. Und Kai, deine Mission lautet, Zukunft greifbar machen und dein Motto lautet, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Hallo Kai und schön, dass du da bist.
Ja, moin, ich freue mich.
Hallo Kai, zu Beginn haben wir unsere Fragen und die erste ist, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
Ich würde sagen, wahrscheinlich am häufigsten über meinen kleinen Sohn, der ist 1,5 Jahre alt, lernt gerade sprechen und wenn der manchmal so seine ersten 2 oder 3 Wortsätze stammelt, bringt mich das natürlich jedes Mal nicht nur zum Lächeln, sondern auch zum Lachen.
Ja, dann passt das ja jetzt gut. Was wolltest du denn als Kind werden?
Natürlich diverses. Darunter war auf jeden Fall auch Astronaut. Aber das, was ich am längsten tatsächlich verfolgt habe und dann zum Glück nicht gemacht habe, war Arzt. Ganz klassisch Hausarzt, weil einer meiner Klassenkameraden, Sohn von Apothekern, sollte dann eines Tages mal diese Apotheke übernehmen. Und dann haben wir damals schon in der 5., 6. Klasse gesagt, na und dann gehen die Leute, die Kranken, immer zu mir in die Praxis und ich schicke alle in die Apotheke. Und daraus wurde zum Glück nichts. Also auch bei ihm nicht. Er hat auch die Apotheke nicht übernommen.
Du hast also schon damals Genetztwerk, auch spannend.
Ja.
Was kennst du denn besonders gut, Kai?
Ich würde sagen Multitasking, auch wenn das neurologisch eigentlich ja gar nicht möglich ist, aber sehr, sehr schnelles Hin- und Herspringen zwischen Tasks und trotzdem wieder mittendrin sein, das merke ich jetzt tatsächlich auch in der Kindererziehung, aber sonst auch im Job, das rettet mir manchmal wirklich die Woche.
Und was weiß denn kaum jemand von dir? Kannst du irgendwas erzählen, was wenige Leute nur wissen und verraten will, was du verraten willst natürlich?
Die Frage wusste ich ja zum Glück vorher schon. Ich musste wirklich einen Moment drüber nachdenken, weil ich bin, glaube ich, schon ein ziemlich offenes Buch und gebe auch viel über mich preis, wenn es Sinn ergibt. Aber die eine Sache, die ich wirklich nicht so oft in den Vordergrund stelle, ist, dass ich leidenschaftlicher Gamer bin, immer noch, also immer schon gewesen und immer noch bin. Und tatsächlich, also wenn es irgendwie passt, das klappt natürlich leider nicht mehr so oft, dann schalte ich mich mit Freunden in aller Welt zusammen und wir zocken nochmal eine Runde. Und das geht dann auch gerne mal ein paar Stunden.
Okay, da habe ich ja gar nichts übrig für Game. Ich spiele auch gerne, aber wirklich klassische Gesellschaftsspiele am Tisch im 1:1 gegenüber. Aber es ist ja vielleicht so
die
ähnlich,
auch.
Ihr trefft euch nur digital dann einfach. Dein Weg, wo du gelandet bist, Katrin hat am Anfang schon ein bisschen was erzählt. Kannst du noch ein bisschen berichten? Du hast ja sogar Zukunft studiert.
Ja, der Weg ist natürlich überhaupt nicht geradlinig. Ich glaube, das kommt jetzt ein wenig überraschend. Also ursprünglich wollte ich mal dann Richtung Abi, wollte ich dann eigentlich Informatik studieren. Weil also das mit dem Gaming kommt auch ein bisschen daher, dass ich früh mit IT-Themen mich beschäftigt habe. Ich bin viel zu früh in das Internet geschmissen worden, so Anfang der 90er. Also ich bin Baujahr 87 und Anfang der 90er kam so das Internet bei uns im Dorf an, relativ früh. Und dadurch hatte ich sehr, sehr früh Kontakt mit den ganzen Sachen, die man da so machen konnte. Also Computer auseinanderbauen, aber auch im Internet eben halt anfangs schon ein bisschen surfen, also mit den ersten Browsern und so. Und das hat sich eben halt so gehalten über die Jahre. Und dann wollte ich eigentlich Informatik machen. Hab das dann nicht gemacht, weil mir irgendein Mensch gesagt hat, dafür musst du gut in Mathe sein. Heute weiß ich, dass das eine andere Form von Mathe ist, in der man gut sein muss, in der ich tatsächlich ganz gut bin, weil ich nämlich stattdessen Soziologie studiert habe und Politik- und Verwaltungswissenschaft. Und da muss man ja auch sehr gut in Mathe sein, weil wahnsinnig viel Statistik dabei auftritt und man das können muss. Und da war ich erstaunlich gut. Ich hatte in Mathe in der Schule immer 4 und 5 und im Studium immer 1. Und das konnte mir dann auch keiner mehr so richtig erklären. Danach war ich natürlich auf der Suche nach, was kommt denn jetzt? Und ich hatte ja in Potsdam den Bachelor gemacht und währenddessen so ein Nebengewerbe gehabt für IT und hörte eines Tages Radio und im Radiosender in Berlin, war das ein Berliner Sender, war dann gerade ein Interview mit dem Professor Gerhard de Haan, der das Institut Futur an der Freien Universität relativ frisch gegründet hatte, also gegründet 10 Jahre zuvor, aber der hatte diesen Masterstudiengang vorgestellt, Zukunftsforschung. Und hat ganz kurz in diesem Interview erklärt, was ist denn Zukunftsforschung, was kann man auch mit dem Studium machen, was passiert im Studium. Das fand ich so genial, dass ich mir das angeschaut habe und wenige Wochen später war ich eingeschrieben. Ab dann wird es ein bisschen geradliniger mit ein paar Umwegen über Deutsche Bahn und Beratungsunternehmen und hast du nicht gesehen. Und jetzt bin ich irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt schon sagen würde, ich bin irgendwo angekommen. Also das ist ja alles noch sehr im Werden. Aber ich glaube, jetzt wird es, also wenn man nur heute die Momentaufnahme angucken würde, dann könnte man eine gerade Linie nach 2011 bis 13, wo ich den Master gemacht habe, ziehen.
Also du bist total im Trend, würde ich sagen, ne? Weil Zukunftsforschung ist im Moment nach den ganzen Sachen, die wir so erlebt haben in den letzten Jahren, ja das Thema. Also nehme ich auch so wahr, wenn ich das nochmal machen könnte, tatsächlich hätte ich da auch Lust zu. Finde ich auch
kannst
super,
dass es
das ist. Kannst du noch machen, Katja?
Ist ein weiterbildender Master.
Ja, genau. Das schaffe ich, glaube ich, gerade parallel nicht. Das mache ich dann vielleicht mal, wenn es deutlich ruhiger wird. Sag mal, und wie viele Zukunftsforscher gibt es in Deutschland? Also hast du da einen Überblick? Also ist das nicht so verbreitet oder doch schon?
Kommt drauf an. Also viele nennen sich nicht unbedingt Zukunftsforscher oder Zukunftsforscherin, aber ich habe tatsächlich einen ganz guten Überblick über den Nachwuchs, weil ich ja auch den Alumni-Verein der Zukunftsforschung und des Masterstudiengangs mitgegründet habe vor 11 Jahren. Und wir haben aktuell, da bin ich auch im Vorstand jetzt wieder, wir haben aktuell sowas wie 140 Mitglieder. Das sind aber natürlich lange nicht alle, die das absolviert haben. Alle, die es absolviert haben, dürften irgendwo zwischen 200 und 300 Leute sein. Aber ganz wichtig, natürlich sind nicht alle Zukunftsforschenden da draußen, die diese Zuschreibung verdient haben, sozusagen Absolventinnen und Absolventen dieses Masterstudiengangs. Es gibt noch andere Netzwerke, die in diesem akademischeren Bereich tätig sind. Da sind dann 80, 90, 100 Leute drin. Muss man auch ganz klar dazu sagen, das sind nicht alle. Dadurch bekommt man aber ein ganz gutes Gefühl dafür, dass es in Summe trotzdem nicht zigtausende sind. Also die sich wirklich im Kern mit Zukunftsforschung oder der angewandten Zukunftsforschung fassen. Also ich würde sagen, in Deutschland gibt es 1.000, 2.000 Menschen, die das so machen und auch so nennen würden von ihrer Profession her. Und dann gibt es locker nochmal 500, die so genannt werden von Medien, die aber das eigentlich gar nicht sind und auch von sich nicht sagen würden, dass sie sind. Und dann gibt es nochmal 20, 30, die man mit dem Namen Zukunftsforscher vielleicht verknüpft und wo sich aber alle, die sich selbst Zukunftsforscher oder Zukunftsforscherin nennen, gegen sträuben würden, dass das Menschen sind, die auch Zukunftsforschung betreiben.
Okay, oh, das hört sich jetzt kompliziert an, ne?
Hört sich nach einer ziemlichen Bubble an, habe ich gerade auch gedacht. Gibt es denn unterschiedliche Ausrichtungen und Schwerpunkte und wo ist vielleicht auch deiner?
Ja, es gibt natürlich, also es gibt drei Möglichkeiten ungefähr, um Zukunftsforschung zu betreiben. Die eine ist in einem Unternehmen oder einer Organisation oder einer Stadtverwaltung und sich dort also mit den Themen zu beschäftigen, die außenrum sind, ganz klar immer fokussiert auf dieses Unternehmen, diese Art von Organisation. Dann gibt es diejenigen, die eher in der Forschung tätig sind. Da kann man fast alle Fraunhofer-Institute zum Beispiel zu nennen, vielleicht ein paar Helmholtz-Gesellschaften. Dann gibt es aber auch sowas wie das IZT oder Institute für Technikfolgenabschätzung. Aber auch im Bundeskanzleramt gibt es eine Gruppe Strategische Vorausschau, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Das sind also sehr forschungsnahe Berufsrichtungen tatsächlich, die dann am Ende des Tages natürlich Empfehlungen treffen, ne, die auch oft in Ausschüssen im Bundestag zum Beispiel sitzen. Und das dritte ist ganz klar der Beraterstrang. Und ich würde sagen, das ist so der Teil, der auch die meisten bekannteren Zukunftsforscher hervorbringt. Also viele von denen sind eigentlich eher Thinktanks, muss man sagen, die publizieren, die solche Dinge wie Megatrends erfinden oder zumindest proklamieren, die ja Beratung machen, ganz klassische Unternehmens- und Strategieberatung. Und ich habe mich tatsächlich ganz bewusst ziemlich genau in die Mitte von allen gesetzt. Vielleicht auch hängt das auch ein bisschen zusammen mit dieser Multitasking-Geschichte und im Generalistentum und Netzwerken. Ich habe da ein Händchen für, glaube ich. Und weil ich Stärken aus den drei Bereichen mitbringe. Und genauso habe ich dann auch mein Angebot über die Jahre entwickelt.
Also ich habe dich tatsächlich, glaube ich, schon mal, bevor ich dich jetzt getroffen habe, auf einer Veranstaltung als Speaker wahrgenommen. Ich weiß es nicht, im Netz. Also deinen Namen kannte ich irgendwie. Hatte mich damit jetzt noch nicht so beschäftigt. Aber ja, so auf der Schiene, ne, bist du mir quasi über den Weg gelaufen. Was ich beruhigend finde, dass das Bundeskanzleramt auch welche im Team hat. Also das frage ich mich tatsächlich manchmal, wen haben die da eigentlich? Das als Nebenschauplatz. Welche wichtigen Themenfelder in der Zukunft siehst du denn da eigentlich auf uns zukommen? Also was ist das, was uns wirklich beschäftigen wird in Zukunft?
Das ist eine sehr verleitende Frage, weil das suggeriert, dass es darauf eine Antwort gibt. Und das ist leider nicht so. Also klar, für die Bundesregierung gibt es da einen Themenkanon zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt, sobald ich runtergehe von dieser Ebene, gibt es natürlich unterschiedliche. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel bei Megatrends immer kritisch bin, weil es gibt nicht die eine Antwort, die für alle jetzt gleichzeitig zählt. Es gibt aber natürlich so ein paar übergreifende Themen, sowas eben halt wie Nachhaltigkeit. Wir müssen aufhören, so viel Müll in die Atmosphäre oder in die Meere zu blasen und aufhören, Menschen dafür auszubeuten, dass wir ein bisschen mehr Konsum haben und einen Zweitwagen oder so. Also müssen wir vielleicht nicht, aber wenn wir weiterhin daran festhalten wollten, dass wir moralisch handeln nach irgendeinem ethischen Kodex, dann sollten wir das überdenken. Das sind diese Nachhaltigkeitsthemen. Natürlich gibt es ganz viele Digitalthemen oder Veränderungsthemen im Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube, das, was aktuell auch mit Blick auf die Bundestagswahl eins der wichtigsten Themen auf lange Zeit sein wird, ist tatsächlich das Thema Sicherheit beziehungsweise Demokratiesicherung. Mhm. Auch da wieder sollten wir vielleicht eine Debatte darüber führen, inwieweit was davon wünschenswert ist oder nicht. Aber diese Debatten im politischen Spektrum, die sind natürlich sehr, sehr polarisierend, logischerweise. Mhm. Man muss sich darüber im Klaren sein, was hier gerade passiert, auf einer großen Zeitskala. Und wenn man jetzt nicht genau aufpasst, dann passieren Dinge. Ja. Ich belasse es mal erstmal dabei.
Du lockst mit deinen Vorträgen Menschen aus der Komfortzone heraus. Was genau heißt das? Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel für geben?
Ja, gern. Also mein Anspruch ist immer erstens bei den Vorträgen, dass alle was mitnehmen, was sie vorher noch nicht wussten. Oder Perspektiven mitnehmen, die sie vorher noch nicht als relevante Perspektive für sich gesehen haben. So, das ist mein erster Anspruch. Der zweite Anspruch ist, dass ich den Status quo verstehe, auf dem das Publikum steht. Und das ist natürlich die allergrößte Herausforderung, die man sich überhaupt suchen kann. Ich mag sowas, weil natürlich das Publikum immer heterogen ist. Auch wenn wir es mit einer Gruppe von Führungskräften aus einem Unternehmen zu tun haben. Selbst die haben natürlich unterschiedliche Interessen, Stärken, Ziele. Das heißt, ich muss im Vorhinein einmal ein bisschen versuchen zu verstehen, was deren Themen gerade sind, was deren Herausforderungen sind, wie deren Blick in die Zukunft unter anderem ist, aber auch die Vergangenheit. Und das muss ich challengen, also irgendwie herausfordern. Ich muss versuchen, evidente Punkte zu finden, also irgendwie wissenschaftlich zumindest mal belegbare Fakten, mit denen ich die ein bisschen kitzeln kann. Weil ohne das kriegen wir keine Veränderung hin. Und wir wissen alle, also glaube ich, dass wir viel Veränderung brauchen, gerade in ganz, ganz vielen Bereichen. Und dazu gehört für mich ganz klar, aus der Komfortzone gelockt zu werden bei solchen Veranstaltungsformaten unter anderem. Und das ist aber natürlich nur kurzfristig. Also es sollte ja im besten Fall so weit gehen, dass die Leute alle abends nach Hause fahren oder so und dann nochmal kurz vorm Schlafen darüber nachdenken, sag mal, also ich glaube, der hatte schon einen Punkt. Oder auch nicht. Ne? Also im Sinne von, ich widerspreche dem an den und an der und der Stelle. Aber das tragen sie dann wieder in den nächsten Tag mit rein und in ihre Arbeit. Und damit versuche ich zumindest den Grundstein zu legen für wirklich wirksame Veränderungen. Ohne zu sagen, wohin es gehen soll.
Und was würdest du da erzählen? Oder was wäre jetzt ein Beispiel, wo wir heute Abend noch alle drüber nachdenken?
Ein schönes Beispiel ist, ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung in einer sächsischen Großstadt, ich verklausuliere das jetzt mal so ein bisschen, bei einem im Prinzip ein zweitägiges Symposium nur aus der Automobilindustrie. Und seit ungefähr 10 Jahren ist unter zukunftsforschenden Konsens, dass die deutsche Automobilindustrie ganz, ganz viel verschlafen hat und jetzt wirklich in die Pötte kommen muss. Wir reden ja von 2015. Dass wir wirklich anfangen müssen, Strategien zu entwickeln, also nicht wir, sondern die Elektromobilität bezahlbar zu machen und schnell auf die Straßen zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es schon die ersten Ziele, auch auf EU-Ebene, auf Bundesebene und so weiter und so fort. Ganz unabhängig von der Debatte, ob das jetzt nun wirklich die bessere Lösung ist oder nicht. Aber es war einfach klar, der Markt gibt es vor, es gibt die Innovation, es gibt Staaten wie China, die da ein Auge drauf geworfen haben zu dem Zeitpunkt. So, und jetzt 10 Jahre später guckt man sich das an und kann eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammen oder die Hände vors Gesicht werfen. Also das ist, es ist zu wenig passiert. Und das wissen die auch tatsächlich. Aber abgesehen, also zumindest mal in Wolfsburg, in Stuttgart, in München wissen die das. Aber das Problem ist, dass sobald man die oberste Ebene verlässt und die strategische Ebene, dann wissen die das nicht und wollen es auch nicht wahrhaben. Und da haben wir einen ganz, ganz spannenden Effekt, der aus der Psychologie gut erforscht ist. Ne, dieses, ich versuche so lange eine Entwicklung zu ignorieren und die Augen davor zu verschließen, bis sie einfach unabänderlich ist. wenn ich nicht daran nicht bereit bin, an mir selbst zu arbeiten. Und das Gleiche passiert halt in ganzen Branchen. So, und diese Veranstaltung letztes Jahr lief ungefähr so ab. Ich war der Einzige, der erstens keinen eigenen PKW hat und zweitens auch nicht daran festhalten würde, dass wir unbedingt den Verbrennungsmotor brauchen, sondern wir brauchen wahrscheinlich eine starke Wirtschaft, davon bin ich überzeugt. Und wie wir da hinkommen, muss man mal gucken. Und wenn E-Mobilität ein Weg dahin ist, dann ist es halt so. Und jetzt habe ich darüber gesprochen und ich bin so, also ich wurde nicht ausgebuht, muss man schon sagen, aber ja, ich wurde sehr, sehr skeptisch beäugt, 3/4 Stunde lang, das ist ein sehr komisches Gefühl. Alles Top-Manager in dem Raum, ne? Von großen Werken, von großen Zulieferern, von großen Brands. Und die haben in der Anschlussberichterstattung wurde ich einfach nicht erwähnt. Also, und das fand ich schon wirklich ganz schön krass. Genau, und ich kann damit total leben. Also ich habe, das bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Ich denke dann nur im Nachhinein, das ist wirklich schade, wie resistent, trotz aller Evidenz. Ich meine, aktuell, man sieht es ja, die Automobilindustrie in Deutschland ist fast tot. Selbst die Wirtschaftsweisen rechnen damit, dass einer der drei großen Marken dieses Jahrzehnt nicht überleben wird. Und das ist meine Ansage, daran hängen halt hunderttausende Jobs. Und da ist halt sehr, sehr viel Ignoranz leider im Raum, um sich immer wieder, ne, in der eigenen Blase ist zu erzählen, wie toll man das alles gemacht hat und wie schön man jetzt mehr verdient als Topmanager bei XY. Und es ist einem komplett egal, was draußen passiert.
Ja, Wahnsinn, ne? Also du bist ja auch mit der Bahn gekommen, du bist der konsequenter Bahnfahrer, ne? Das finde ich ja sehr bewundernswert. Das Thema hatten wir ja zwischendurch schon mal hier, weil ich im Moment gar nicht mehr Bahn fahre, weil ich so frustriert bin. Das ziehst du richtig durch, ne? Also da, ja.
Absolut. Also jetzt auch gleich wieder. Ich werde gleich in den Zug steigen, in Westen, tief in Westen, Area Köln. Und fahre aber heute schon hin, weil morgen das Event ist. Weil natürlich muss ich einplanen, dass der Zug verspätet kommt. Auch das ist Teil der Realität, aber das kann man ja planen. Darüber freut sich die Hotelbranche sehr.
Genau, man muss dann einen Tag vorher. Aber das mache ich mit dem Auto tatsächlich übrigens auch. Weil auch da komme ich ja nicht unbedingt an.
Ja, genau.
Also wir haben ja ähnliche Problemstellungen, ne? Egal wie man sich dann jetzt bewegt. Ich switch mal einmal auf das Thema Bildung um, weil du bist ja jemand, der sich damit sehr, das ist ein Thema, was dich auch sehr beschäftigt, was ich auch mitgenommen habe. Wie muss sich das verändern? Also da ist ja auch, genau, da sind wir auch bei diesem Thema, ne? Da bewegt sich wenig oder vielleicht an manchen Stellen mal was, aber so grundsätzlich nicht. Ich habe tatsächlich auch mich viel in dem Bereich bewegt und damit beschäftigt, auch mit dem Thema Inklusion und habe dann so nach 10, 12 Jahren gedacht, ach ja, dann waren meine Kinder raus und dann habe ich gedacht, ja gut, verändert sich nicht, bleibt so. Was sagst du da? Da bist du doch auch ein bisschen radikaler eingestellt, ne? Was da passieren muss?
Wobei ich sagen muss, inzwischen, jetzt gerade kommt dann doch Momentum rein in die ganze Nummer oder Dynamik. Das ist eigentlich ganz schön zu beobachten. Also jetzt, ne, KMK hat gerade, passiert gerade eine ganze Menge, Kultusministerkonferenz, aber auch das Thema E-Learning kommt dann jetzt endlich mal an. Adaptive, intelligente Systeme, wo ein bisschen KI eine Rolle spielt, rein in der Wissensvermittlung natürlich, kommen jetzt endlich in allen Bundesländern auch an den Start, laut BMBF. Und das heißt, jetzt gerade bin ich, muss ich sagen, jetzt nicht zufrieden, aber ich, also jetzt mal ganz egoistisch betrachtet, mein Sohn wird halt in knapp 5 Jahren oder so dann eingeschult. Und es könnte sein, dass in den nächsten 5 Jahren dann eine ganze Menge auf den Weg gebracht wird, wo ich dann in 5 Jahren sage, okay, es ist nicht perfekt, ganz sicher nicht, aber hat sich dann jetzt doch was getan. Weil natürlich, ich fange jetzt an, das noch intensiver zu beobachten, zumindest hier in meinem direkten Umfeld als Privatperson. Aber als Zukunftsforscher, ja, ich habe irgendwie vor 5, 6 Jahren auch so ein White Paper veröffentlicht zur Bildung, zukunftsfähige Bildungssysteme, wo ich eigentlich nur zusammengetragen habe, was gut funktioniert in der Welt, also in anderen Staaten einfach, die das gut machen, die nachweislich einfach gut sind, im Outcome vom Bildungssystem, weil, also wie der Weg dahin aussieht, ist ja dann doch immer ein bisschen anders. Und vor 5 Jahren war das absolut grauselig, das haben wir alle mitbekommen. Nicht zuletzt durch Homeschooling-Geschichten und dann E-Learning hat nicht funktioniert und es war ja eine absolute Vollkatastrophe. Dazu das Arbeitssystem, dass einfach die Eltern halt trotzdem arbeiten mussten, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube auch, dass wir danach eigentlich alle irgendwie ein kollektives Trauma mitgenommen haben aus dieser Pandemie, allein aus dieser Situation, weil es gab einfach nichts. Also es war einfach ganz furchtbar. Und das hat mich ja noch nicht mal betroffen, aber hat man ja beobachtet. Na egal, anderes Thema Bildung. Ich glaube, das Radikalste, was ich da sagen kann, ist, wir müssen einfach komplett im besten Fall die Fächerstruktur aufbrechen, was nicht heißt, dass man nicht mehr Mathe oder Rechnen lernen soll oder nicht mehr Schreiben, Rechtschreibung, Geschichte, was auch immer, die ganzen Sachen sind schon wichtig. Aber es kann nicht sein, dass wir nach wie vor nach einem Prinzip agieren, was im Grunde 130 Jahre alt ist, aus Preußen stammt und so versucht, alle auf Linie zu bringen, zumindest mal mit den Mindeststandards. Wir aber seit 30, 40 Jahren aus der Bildungsforschung wissen, dass das so nicht funktioniert mit der Gießkanne. Und die Lehrkräfte verzweifeln total, nicht zuletzt auch an nervigen Eltern, die zu Recht bemängeln, dass da irgendwas nicht funktioniert, aber dann suchen sie sich den falschen Schuldigen. Das heißt also, die Fächerstruktur erstmal weg, auf der grünen Wiese neu planen. Ich muss nicht Geschichte studiert haben, um einem Sechstklässler Geschichte zu vermitteln. Nee, ich muss Didaktik studieren und Pädagogik studieren, um einem Sechstklässler Geschichte zu vermitteln und selbst ein bisschen wissen, was stimmt und was nicht und keinen Quatsch erzählen. Aber dabei werde ich halt jetzt demnächst auch mehr unterstützt durch intelligente Systeme, also AI-basierte Systeme. Und da muss ein komplettes Umdenken stattfinden, weil die Lehrkraft ist sowieso an sich im besten Fall super pädagogisch und bringt den Haufen irgendwie zusammen, vermittelt den Werte und vermittelt den Soft Skills. Sowas wie, wie lerne ich eigentlich mich selbst kennen zum Beispiel? Wie lerne ich lernen? Wie lerne ich mich motivieren? Wie kann ich mir Dinge aneignen? Und nicht immer nur reinpauken, das machen die wenigsten auch inzwischen noch. Hier ist das Schulbuch, wir lesen das jetzt zusammen und am Ende, wer es nicht verstanden hat und nochmal wiedergeben kann, ist halt raus. Das braucht in der Wirtschaft halt auch niemand. Und da ist, glaube ich, um das zum Schluss zu bringen, oder der Hund liegt da begraben, so ein bisschen, dass in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Mechanismen stattgefunden haben, um die echten Anforderungen in der echten Welt, in Wirtschaft, in Verwaltung, in der Gesellschaft reinzuspielen in die Inhalte, die von den Kultus oder jetzt dann auch Bildungsministerien, um da daraus dann schlaue Lehrpläne zu machen. Da haben wir verschlafen, Wie gesagt, bin ich aber ein bisschen zuversichtlich, dass sich da jetzt endlich mal was tut.
Also wenn genug Leute dann auch ins Studium noch gehen, ne, weil das ist auch ein Riesenthema, ne? Also die Fachkräfte fehlen ja da auch. Und die Lust in dieses, ne, also ich glaube auch der Lehrerberuf an sich hat ja wirklich an Ansehen einfach auch verloren. Also glaub, ne, das da ist auf jeden Fall ist da einiges im Argen, ja. Das sehe ich auch so und bin auch sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird.
Vielleicht jetzt noch eine Frage eher Richtung Kommunen und Planung. Du lebst ja in Leipzig, bezeichnest dich selber als Wahl-Ossi und Leipzig ist ja eh eine interessante Stadt, allein eh ein Besuch mal wert aus stadtplanerischer Sicht. Die haben sich ja auch sehr viel mit Strukturwandel beschäftigt, neu ausgerichtet. Es wird ja viel gesagt, Leipzig ist das neue Berlin. Was kannst du selber so als Zukunftsforscher oder auch als ja, Experte von vor Ort sagen, was vielleicht andere von diesen Prozessen lernen können? Und generell, wie schaust du so auf kommunale und Entwicklung, ländlicher Raum, eher städtische Räume drauf?
Das ist eine sehr große Frage jetzt geworden plötzlich. Zunächst, ja, ich liebe Leipzig total. Ich hoffe, dass ich immer hier leben bleiben kann. Also zumindest meine Homebase ist hier, ja, seit 10 Jahren auch selbst gewählt sozusagen und bin hier auch wirklich sehr verankert und schön angekommen, trotz, dass auf der Hälfte Corona irgendwie um die Ecke kam, aber egal. Leipzig ist insofern spannend. Ja, es wird seit fast 20 Jahren, glaube ich, offiziell schon als neues Berlin und so bezeichnet oder Leipzig und das alles. Und das Spannende ist ja, ja, das ist schon wirklich auch ein bisschen was dran, je nachdem, welchen Aspekt man sich anschaut. Natürlich hat Leipzig eine ganz andere Kultur, ist ja klar, jede Stadt, jede Kommune hat eine eigene Kultur oder auch kulturelle Angebote, ne, meine ich, oder auch kulturelle Artefakte. Ne. Hier gibt es diesen riesen Steinhaufen, der das größte Monument Europas ist, das Völkerschlachtdenkmal. Aber wenn man das mal gesehen hat, ist es schon wirklich interessant. Dann gibt es gleichzeitig ziemlich coole Kieze, sage ich mal, coole Viertel, wo gerade sehr, sehr viel Dynamik ist oder eigentlich immer schon seit ich hier bin und von dem, was ich höre, auch schon ein bisschen länger, die so ein bisschen an Kreuzberg, Neukölln vor 25 Jahren erinnern, ne, wo auch einfach, wo man teilweise die Wohnungen nicht auf Immobilien-Scout 24 oder so oder Immo irgendwas findet, sondern nur per Aushang oder eben halt per Empfehlung. Aber da hat man halt auch nur einfach verglaste Scheiben und Kamin im Zimmer stehen. So bin ich hier angekommen und das gibt's auch heute noch. Und das finde ich auch irgendwie charmant. Das hat einen gewissen Charme. Das wird natürlich weniger, aber dann gibt's im Zentrum natürlich die total geleckte Innenstadt und solche Dinge, wo da sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist und wo natürlich auch die Restaurants doppelt so viel kosten als außerhalb. Da gibt's die typischen Familienviertel, da wo ich wohne, das dann eher so erinnert ein bisschen an Prenzlauer Berg, so von der Struktur der Läden, so kleine Familien- oder Kinderklamottenläden oder so oder Secondhand-Läden, wo alles viel zu teuer ist. Und aber auch selbst die Supermärkte, da merkt man so ein bisschen dran, okay, hier leben Familien und alte Leute im Sortiment. Ne? Hier gibt es ja den Konsum, die Genossenschaft. Ich will jetzt keine Werbung machen, ist ja im Prinzip egal, aber die sind ja immer, wie auch Rewes und so auch, sehr individuell gestaltet. Jetzt nicht vom Aussehen her, aber vom Sortiment. Und da merkt man wirklich, wenn man hier 3 Straßen weitergeht oder vielleicht 10 Richtung Innenstadt, da stehen andere Sachen im Regal, weil hier wohnen halt Familien. Die brauchen halt eher Quetschis als noch mehr Bier oder so. Und das ist irgendwie ganz lustig. Naja, dann mit Blick aber auf das Kommunenthema, was ich hier sehr beeindruckend finde oder auch fand in den letzten Jahren, ist, dass natürlich viele Sachen auf den Verwaltungsebenen rauf und runter diskutiert werden und tatsächlich gibt es dann oft dann doch vom Oberbürgermeister dann irgendwann an einer Stelle ein Machtwort Und plötzlich werden hier zwei Spuren am Ring an der Haupteinflugsschneise einfach gestrichen. Wo ich natürlich sage als Fahrradfahrer, und gut, ich fahre auch manchmal Auto, Mietwagen und so, ja, finde ich großartig, wenn man es dann auch richtig durchsetzt und umsetzt. Und dann mal das Heulen aber erstmal groß und von wegen Lieferverkehr und dann gibt es ganz viel Stau und so. Ja, turns out, nein. Natürlich gibt es ein bisschen mehr Stau an den Ampeln, aber es funktioniert alles viel besser. Es gibt weniger schreckliche Unfälle an diesen Knotenpunkten, weil mehr Leute einfach auf den Bürgersteig passen. Das ist einfach ganz praktisch gesprochen. Und ÖPNV ist manchmal eine Katastrophe, aber es funktioniert irgendwie. Und das alles ist aber so, wenn man sich das anschaut, auch so das Sicherheitsthema, wie gesagt, das macht natürlich mir jetzt dann eher wieder als Zukunftsforscher immer wieder bewusst am eigenen Leibe, wie komplex natürlich allein schon diese Verwaltung von Kommunen, von Städten in dem Fall ist und die Abwägung auch von Interessen gegeneinander. Und ich meine jetzt gar nicht mal nur Unternehmensinteressen beim Lieferverkehr versus Privatleute, die kein Auto haben, deswegen auf die Tram angewiesen sind oder Straßenbahn, sondern auch immer sowas wie Sicherheit an der Eisenbahnstraße, die angeblich gefährlichste Straße Deutschlands, ja, absoluter Quatsch, aber naja, versus mehr Parks im Westen, ne, für die Familien und so. Also allein aus solchen Beispielen sieht man, glaube ich, sehr schnell, wie komplex das wird. Und das ist ja nicht weniger komplex in der kleineren Kommune. Also muss jetzt nicht unbedingt die Hallig irgendwo sein, aber so mittelgroße Kommunen, die irgendwo ländlicher liegen und so, die haben ja fast dieselbe Anzahl von Themen. Die haben nur wahrscheinlich weniger Menschen, die jeweils für ein Thema stehen. Und deswegen geht's manchmal schneller. Aber das soll nicht heißen, dass die Themen nicht trotzdem da sind. Und gleichzeitig stehen alle im Wettbewerb miteinander. Also alle wollen mehr Bürgerinnen und Bürger haben, damit sie mehr Steuergelder einnehmen, mehr Unternehmen anziehen. Deswegen wird der Hebesatz rauf und runter reglementiert. Und also ich liebe ja sowas, ich liebe ja chaotische Systeme und Komplexität, aber allein schon auf so eine einfache Frage wie vorhin, ne, also das ist natürlich klar als Appetizer auch so gedacht, aber welche Themen beschäftigen jetzt die Kommunen? Das ist überall anders. Dann gibt es ein paar Themen, die natürlich früher oder später weiter nach oben oder runter rutschen auf der Prioritätenliste. Nur ich würde sagen, gerade die großen, also Leipzig muss sich keine Gedanken in den nächsten 30 Jahren darüber machen, dass die Leute anziehen. Das ist gelaufen. Also das wird immer weitergehen und das ist cool und das jedes Jahr 10.000 mehr. Aber andere Regionen natürlich, die müssen an ihrem Marketing arbeiten und das ist eine Riesenherausforderung, wenn man das vorher nie machen musste, weil halt die Leute da waren und plötzlich, also nicht plötzlich, aber über die Jahre sind die Leute halt weg und dann ist der demografische Wandel noch da und plötzlich habe ich keine Kliniken mehr und zumindest schon mal keine Fachkliniken und die Ärzte sind auch nicht da, Schulen müssen schließen, ÖPNV, die ganze Klaviatur runter. Also bottom line, ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, auch im föderalen System, wo es wieder viel, viel mehr Kollaboration und Schärfung von Synergien geben sollte, um bestimmte Dienstleistungen anbieten zu können und quer zu subventionieren. Punkt.
So, ich habe jetzt zugehört die ganze Zeit, fand das auch spannend und weiß jetzt aber immer noch nicht so genau, warum Leipzig sich jetzt so vorne weg ist. Ist es der Bürgermeister, der anscheinend ja Tacheles redet zwischendurch? Das klang ja ganz spannend. Also ich denke, an Personen hängt sowas auch, ne? Mhm. Oder ist es eine andere Art, die Lebensart oder wie die Leute da zusammen unterwegs, also oder ist es einfach so, wie es ist und einfach entstanden? Weißt du, oder weiß man es gar nicht?
Das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, aber die Top 3, also ich sage jetzt mal Top 3 und hoffe, ich kriege 3 zusammen, die jetzt auch in der Reihenfolge passen. Das erste ist historisch. Also Leipzig ist einfach eine uralte Stadt, die auch alle aufgrund ihres kulturellen Kapitals und aufgrund der Infrastruktur auch schon mal jetzt zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal ausgelegt war auf sehr viel mehr Einwohner, als es dann nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Deswegen konnte hier auch einfach mehr entstehen, wieder nach der Wiedervereinigung 89, 90, weil die Struktur sozusagen schon da war. Es gab viele leerstehende Gebäude, sowohl Industrie, Altindustrie, als auch Wohngebäude, die auch, wie gesagt, teilweise bis heute nicht renoviert oder saniert sind, weil es schon irgendwie passt. Dadurch, Punkt 2, hat man bis heute noch ein bisschen im Bundesdurchschnitt im Vergleich mit Großstädten noch relativ geringe Mietkosten und Kaufpreise. Der Zug ist so langsam abgefahren. Also die prozentuale Steigerung der Wohnkosten ist hier schon, da führen wir schon die Bundestabelle an. Das ist leider so. Aber es passiert ja auch, wie gesagt, hier entsteht ja auch neuer Wohnraum. Das heißt also einfach der Preis. Die Leute gehen natürlich dahin, wo sie sich das leisten können und wo sie dann noch gut angebunden sind. Stichwort Infrastruktur. Und das dritte ist natürlich, es gibt so viele polemische Begriffe, wie das Landsterben oder das ist was auch immer, die Urbanisierung und so, was ja 1000 Gründe hat, warum sowas passiert. Aber gerade natürlich in den neuen Bundesländern, insbesondere hier auch Sachsen und die sächsischen ländlichen Gebiete, sind ja oft sehr strukturschwach. Nicht alle, also kann man überhaupt nicht pauschal sagen, aber gerade rund um Leipzig gibt es eben viele strukturschwache Regionen, wo einfach dann nicht mehr viel Infrastruktur war in den 90er Jahren von wegen blühenden Landschaften und so. Nee, da wurde alles leer gekauft und zugemacht. So. Und das ist natürlich, ich kann einen guten Teil der Wut von vielen ostdeutschen Menschen oder in den neuen Bundesländern gut verstehen, weil diese, das ist ja nicht durch Zufall passiert. Und es war auch keine gottgegebene Regel, dass sowas passiert nach einer Wiener Vereinigung. Aber es gibt immer Länder, Landstreifen, wo es eben halt keinen Supermarkt mehr gibt, keine Ärzte, keine Schulen, kein Bus fährt da und so. Und dann leben da trotzdem noch ein paar tausend Menschen und pendeln jeden Tag stundenlang, stehen im Stau, Bahn kommt nicht, wenn es eine geben soll. Teilweise werden die Bahnhöfe geschlossen. Und dann früher oder später denke ich mir halt, ja gut, dann muss ich halt hier die Zelte abbrechen und dann gehe ich nach Leipzig zumindest mal oder andere Großstädte.
Okay, und das Umland ist aber, mir fällt nur gerade ein, die Seenlandschaft ist ja auch total toll bei euch. Ne? Also das verbinde ich tatsächlich ein bisschen auch, ist ja schon außerordentlich schön bei euch, auch mit Leipzig. Ich war jetzt, glaube ich, ein, zweimal da.
Ja. Vielleicht bewegen wir uns noch wieder ein bisschen Richtung Thema Zukunft.
Ja.
Wir haben halt, aber ja. Die Themen, die du erzählt hast, sind ja auch einfach Themen, die Zukunftsthemen sind, die man angehen muss oder einfach auch Entscheidungen treffen muss, wie geht man damit um? Also wo steckt man jetzt Kapazitäten hin? Interessant fand ich auch das Thema, dass Städte quasi Marketing betreiben müssen und sowas wie eine Stadtmarke entwickeln mussten. Da sind wir ja auch in ein paar Prozessen drin, wo auch Kommunen das begriffen haben, sich ja daran damit mal zu beschäftigen in größeren Prozessen. Wenn man auf deine Website schaut, dann benennst du drei Top-Fähigkeiten zum Thema Zukunft. Empathie, Kritikfähigkeit und Urteilskraft. Und das finde ich eigentlich total spannend. Wir haben uns das vorher angeguckt und Katrin hat noch gesagt, eigentlich müsste man die Fähigkeit vom Zuhören noch hinzufügen, aber vielleicht verbirgt die sich auch so ein bisschen hinter der Empathie.
Ja, total. Also es ist mega lustig, dass ihr es gefunden habt. Ich habe vor vielen Jahren mal so halt überlegt, ne, was sind eigentlich so die Kernfähigkeiten, und es war eine sehr lange Liste und das sind so die ersten drei, glaube ich, die ich dann reingeschrieben habe, so ungefähr. Und ja, klar, zuhören, aber sich auch interessieren, Neugier, Ambiguitätstoleranz, Emergenzfähigkeit, Kontingenz. Also es gibt ganz viele tolle Fachbegriffe dafür, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, eine Offenheit für Zukünfte. Also auch für ganz bewusst Plural zu entwickeln oder schon mitzubringen im besten Fall. Und das ist auch immer das, was ich den Unternehmen sage, die oder Organisationen, auch Behörden und so, die fragen, wie man das machen kann oder wie man Leute ausbilden kann, sozusagen das zu tun, was wir tun, zumindest mal teilzeitmäßig. Da muss man ganz, ganz dolle erstmal in die Soft Skills gucken und nicht auf die Zeugnisse und Qualifikationen und so, weil das kann man in der Regel lernen, was man für Ausbildungen hat und so. Das ist ja auch toll, dass das so ist. Aber wenn ein paar Soft Skills nicht da sind, also eine gewisse Empathiefähigkeit, nicht zu viel, ehrlicherweise, weil dann wäre ich Aktivist, muss man ganz klar so sagen, aber genau diese Kritikfähigkeit eben auch. Man darf nicht mit dem Anspruch in das Thema Zukunft oder Zukünfte reinstarten, wenn man vorhat, Prognosen, Prophezeiungen zu erstellen. Da muss man Science Fiction machen oder vielleicht in die Volkswirtschaftslehre gehen oder so, oder Wetter, Meteorologie oder so. Nee, wir machen natürlich Szenarien und wir machen, das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also im Grunde kann das eigentlich jeder rein kognitiv, aber dieses Denken von alternativen und teilweise auch konkurrierenden Szenarien, ohne eine Wahrscheinlichkeit dahinter zu hängen und die Gleichzeitigkeit von diesen sich teilweise widersprechenden Szenarien auch auszuhalten und auch zu vertreten und immer wieder zu sagen, nein, lieber Kunde, wir schreiben hier keine Wahrscheinlichkeit dran, das müsst ihr selbst machen. Das ist, glaube ich, der Core-Skill und da kommen diese drei ersten oder meistens auch vier, fünf ersten Fähigkeiten, glaube ich, ganz gut hin.
Ja, vielen Dank. Wir sind schon am Ende unserer Folge tatsächlich angekommen und deswegen noch unsere Abschlussfrage, ob du einen Zukunftstipp für unsere Zuhörerinnen und Hörer hast.
Ein
oder zwei oder zwei drei.
Cool. Also stimmt, es würde ich ergänzen, Verhandlungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick oder so. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist auch schon ein ganz wichtiger Tipp, weil jeder steht woanders. Jeder Mensch steht, muss woanders abgeholt werden, kann, will, sollte woanders abgeholt werden, wenn er oder sie sich damit beschäftigen möchte mit dem Thema. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die mir jetzt gerade so spontan einfällt. Das, was ich, also mein Weg war ein ganz anderer. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben einen ähnlichen Weg und haben trotzdem andere für sich wichtige Stationen, Meilensteine im Leben gehabt, die sie dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind. Und deswegen fällt mir es total schwer, eine zu nennen, aber vielleicht versuche ich trotzdem einen Literaturtipp mit an die Hand zu geben, der mich nachhaltig teilweise darin bestärkt hat, in dem, was ich tue, aber auch wirklich nochmal geschärft hat darin, die richtigen Fragen zu stellen, über Zukünfte, über Fakten, über Medien, Aussagen. Und das ist das Buch Factfulness von Hans Rosling und anderen, sein Schwiegersohn und Tochter. Nein, Sohn und Schwägerin. Naja, Hans Rosling leider schon verstorben. Das Buch stammt aus dem Jahr 2018, ist teilweise inhaltlich nicht besonders gut gealtert durch die Covid-Pandemie. Aber die Kernaussagen, die haben für immer Bestand. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Mensch dieses Buch gelesen haben sollte, der oder die sich irgendwie mit Veränderungsprozessen beschäftigt oder mit Zukunft und so, weil es ziemlich gut vermittelt, wie man mit unsicheren Situationen umgehen kann und vor allem aber auch in Themen wie Wahlkampf und so weiter und Zeiten besser sich selbst auch vor unter anderem Fake News schützen kann.
Okay, vielen Dank. Super Tipp.
Danke.
Wir packen das nochmal in die Shownotes rein, damit man das Buch auch findet.
Ja, danke schön. Also haben wir was zu lesen und sind gespannt auf das, was jetzt kommen wird noch in nächster Zeit.
Danke fürs Gespräch, Kai.
Ja, danke.
Ja, ich habe zu danken. Danke euch.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.